Direkt aus Europa auf Deutsch Nummer 423.
Deutschlandradio Kultur. Länderreport.
Die neuen Länder. Ein Rückblick auf die Jahre seit 1990. Heute Mecklenburg-Vorpommern und Brandenburg. Am Mikrofon begrüßt Sie dazu Klaus-Stefan Rehfeld. Mecklenburg-Vorpommern. Silke Hassemann berichtet.
Hallo Harald.
Schön, dich zu sehen.
Ja, dich auch. Du siehst heute gut aus. Warst schon schwimmen?
Ja.
Natürlich ist Harald Ringsdorf in seinem kleinen Dorfsee geschwommen. So hält er es seit Jahrzehnten schon, morgen für morgen. Danach ist der Ministerpräsident AD rund 50 Kilometer weiter nach Rostock gefahren, wo er und seine damalige Finanzministerin gemeinsam in Erinnerungen kramen wollen.
Die Zahlen, die weiß ich immer noch. Da gab es 1990 200.000 Beschäftigte in der Landwirtschaft. 1995, 96 waren es noch 28.000.
Sagt Sigrid Kehler über die Zeit, in der sie Finanzministerin einer CDU-geführten Landesregierung geworden war. Auch das Wenige an Industrie war kurz nach der Wiedervereinigung weitgehend zugrunde gegangen. Zudem war Mecklenburg-Vorpommern pro Einwohner schon bald so hoch verschuldet wie alte Flächenländer, und zwar laut Harald Ringsdorf auch, weil die damalige Kohl-Regierung in Bonn die neuen Länder anfangs geradezu nötigte, viel Geld auszugeben und sorglos Kredite aufzunehmen. Schließlich waren blühende Landschaften versprochen. Allein für das Jahr 1998 hatte Finanzministerin Kehler umgerechnet 660 Millionen Euro Neuschulden aufnehmen lassen. Dann die Landtagswahl. Sie brachte die bundesweit erste Regierungskoalition aus SPD und PDS. Sigrid Kehler blieb Finanzministerin unter Harald Ringsdorf.
Rot-Rot konnte mit Geld umgehen, und was ich für uns in Anspruch nehme, wir haben nicht nur kurzfristig für eine Legislaturperiode gedacht. Ja. Bei der Nichtverbeamtung der Lehrer haben wir an die Zukunft gedacht, nicht? Es ist erstmal billiger, einen Beamten zu haben, aber das lange Ende kommt und die Pensionslasten werden hoch, wenn sie sehr viele Beamte zu versorgen haben.
Konsequent danach gehandelt hatten nur Mecklenburg-Vorpommern und Sachsen. Dass der Nordosten seit einem Jahr nun doch junge Lehrer verbeamtet, findet Harald Ringsdorf bedauerlich, aber verständlich.
Auf alle Fälle ist es nicht besonders hilfreich für uns gewesen, wenn Nachbarländer inseriert haben und gut ausgebildete Lehrer gesucht haben. Aber man kann in der Politik nicht stur bei einer Linie bleiben. Wenn sich die äußeren Umstände verändern, muss man auch versuchen, flexibel zu sein.
Arbeitszeiten verkürzen ohne Lohnausgleich.
Das hat mindestens 50 bis 60 Millionen jedes Jahr gebracht. Also das waren Entscheidungen, die mir eigentlich nicht schwer gefallen sind.
Hart hingegen das Landeskindergeld abzuschaffen, die hohen Kosten für die Kindertagesstätten einzuhegen und den kommunalen Finanzausgleich aufzugeben, erinnert sich Sigrid Kehler und schwört auf zwei Erfolgsrezepte. Ein Finanzminister müsse die Schmerzen gleichermaßen auf alle Ressorts verteilen und er müsse vertrauen können, dass der Regierungschef nicht hinterrücks doch dem einen dies verspricht und dem anderen jenes.
Wir haben uns da bestens verstanden und das lief und das war wichtig. Ich habe immer gesagt, auch Rote können schwarze Zahlen schreiben.
So. Und zur Not, anfangs sind wir dann auch mal zu zweit aufgetreten.
Ja.
Und da war auf Seiten der PDS vor allem Angelika Gramko. Seit 1991 finanzpolitische Sprecherin und in den 8 rot-roten Regierungsjahren Chefin der Landtagsfraktion. Harald Ringsdorf und Sigrid Kehler schätzen an der studierten Ökonomin noch heute das Verschuldungsproblem fachlich durchdrungen und bei ihren sehr ausgabefreudigen Genossen durchgesetzt zu haben, dass auch die tollsten Maßnahmen unter Haushaltsvorbehalt standen.
Und wenn man auf der einen Seite Geld ausgeben wollte, muss man auf der anderen Seite sagen, wo sparen wir ein? Trotzdem haben wir es geschafft, in dieser Zeit Schwerpunkte in der politischen Auseinandersetzung zu setzen. Aber es gab eine Entscheidung, wo ich heute als Oberbürgermeisterin in einer Situation bin, dass ich heute die Folgen noch spüre.
Ja, was ist?
Schweriner Stadthaus, 6. Etage. Hier leitet Angelika Gramko seit 2008 die Geschicke der schönen, aber hochverschuldeten Landeshauptstadt. Aus eigener Kraft komme Schwerin nie von den Schulden herunter, sagt die Linke und denkt wehmütig zurück an die Entscheidung der SPD-PDS-Regierung, die einst vom Land garantierte Mindestüberweisung von jährlich 1,3 Milliarden Euro an die Dörfer und Städte aufzuheben. Diesen Schritt hatte sie damals mitgetragen.
Dieses zu sagen, wir können keine Garantie geben, wenn die Gesamtsituation sich verschlechtert, hat zu massiven Auseinandersetzungen in beiden Parteien geführt und wird mir heute als Oberbürgermeisterin, wo ich auf der anderen Seite stehe, immer noch vorgehalten, dass die Mindestgarantie für die Kommunen weg ist. Damals war es notwendig, um den stringenten Finanzkurs halten zu können. Ob es richtig war, das weiß ich nicht.
Doch die Erinnerungen an den Neujahrsempfang im Januar 2007 im Schweriner Landtag seien immer noch gut.
Ich weiß noch ganz genau, als unsere Finanzministerin Sigrid Kehler mir mitteilte, dass wir im Jahr 2006 ein positives Ergebnis erreicht haben und damit keine Neuverschuldung notwendig wird, dass es mir vor Freude doch die Tränen in die Augen getrieben hat. Es ist für eine linke Partei ganz wichtig gewesen, wie wir wirtschaften können. Und wir haben in diesem Jahr den Beweis angetreten, dass eine PDS in der Regierungsbeteiligung gut wirtschaften kann. Und das war ein sehr großer Erfolg.
Aus machtpolitischer Sicht zu spät. Bei der Landtagswahl im Herbst 2006 erreichte Rot-Rot nur noch eine Stimme Mehrheit. SPD-Ministerpräsident Harald Ringsdorf verbündete sich lieber mit der CDU und vereinbarte mit ihr, die Neuverschuldung bis 2009 auf Null zu bringen. Als Finanzministerin weiter verantwortlich, vorerst die zierliche wie zäh Sigrid Kähler. Auch sie erinnert sich gut an den Jahresbeginn 2007, als sie ihre Beamten mehrmals nachrechnen ließ, bevor sie ihrem Chef eröffnete, dass das Land schon jetzt keine neuen Kredite mehr bräuchte.
Und jetzt sage ich mal, was er dann zu mir gesagt hat. Du hast mir schon schlechtere Nachrichten gebracht, aber freut euch mal nicht zu offen.
Ja, es ist so, wenn die Kassenlage etwas besser ist, kommen gleich sehr, sehr viele Wünsche und vor allen Dingen auch konsumtive Wünsche.
Folglich hätten sie keinen großen Wind um die Erfolgsnachricht gemacht, die Taschen weiterhin dicht gehalten und 2007 lieber begonnen, als erstes Ostland Zinsen zu tilgen.
Ich habe mich eigentlich damals sehr gefreut, dass der damalige sächsische Ministerpräsident Milbrat mir einen Brief geschrieben hat und mir gratuliert hat. Und ich weiß noch, der hessische Finanzminister Herr Weimer, der kam damals und sagte, also Frau Kehler, ich hätte es auch schaffen können, wenn ich die Rücklagen aufgelöst habe. Und dann habe ich gesagt, Herr Weimer, ich habe auch keine Rücklagen aufgelöst.
Das ändert sich gerade unter Kehlers Amtsnachfolgerin. Ortswechsel Schweriner Schloss. Anfang Juli billigte das SPD-CDU-Kabinett den Entwurf des Doppelhaushaltes für die Jahre 2016-17. Die Spitzenleute geben in der hiesigen Landespressekonferenz stolz Interviews. Finanzministerin Heike Polzin erklärt, dass die von den Ministerkollegen zunächst angemeldeten Ausgabenwünsche um fast eine halbe Milliarde Euro höher lagen als die geschätzten Einnahmen. Das wäre ein dickes, rotes Minus. Doch am Ende stand sie wieder, die schwarze Null.
Ja, das ist eine echte schwarze Null, denn Neuverschuldung bedeutet, man nimmt neue Kredite auf.
Und das will die seit 2008 amtierende oberste Hüterin der Landesfinanzen nicht. Allerdings...
Das Sprichwort, spare in guten Zeiten, dann kannst du das eben auch wieder austeilen. Das realisieren wir gerade.
Denn Mecklenburg-Vorpommern wird sich erstmalig aus seinem Rücklagentopf bedienen, wo 345 Millionen Euro aus vorherigen Überschüssen liegen. Hohe Tarifabschlüsse im öffentlichen Dienst, wachsende Sozialausgaben, vor allem im Bereich Jugendhilfe und Asylbewerber, dazu endlich wieder Zuschüsse für die Kommunen, dies und politisch gewollte Investitionen sind nicht mehr allein durch die laufenden Einnahmen zu finanzieren.
Gerade angesichts der europäischen aktuellen Situation stellt sich natürlich wieder die Frage, was bringt es überhaupt zu sparen und keine Neuverschuldung aufzunehmen? Ich persönlich reagiere darauf, es ist bewiesen, dass das der richtige Weg ist, wenn auch der unbequeme, weil man seinen Kindern und Enkeln ein Erbe hinterlässt. Wir tragen diese Verantwortung aus der Überzeugung heraus, dass das der richtige Weg ist.
Silke Hassemann berichtete. Und wir wenden uns nun Brandenburg zu. Vanja Budde berichtet.
Es ist das fünftgrößte Land Deutschlands, das größte der neun Bundesländer, hat aber weniger Einwohner als Berlin. Regenarm, seenreich und flach, Heimat von 100 Wölfen, an seinen Rändern fast menschenleer, während es rund um Berlin schwer ist, ein noch unbebautes Grundstück zu finden. Helle Sandwege und Kiefernwälder, mehr gibt es in Brandenburg nicht, denkt so mancher, ideal zum Radfahren. Aber ganz so einfach ist es nicht. Das rot-rot regierte Brandenburg steht mit einer Arbeitslosenquote von unter 9% nicht schlecht da. Besser zum Beispiel als Berlin. Um das herum die Weiten Brandenburgs liegen.
Hier kommen jetzt die Deckel raus.
Karin Höpfner ist klein und zierlich und 71 Jahre alt. Ihr Start ins Leben war schwierig. Die Eltern vertriebene, vier Kinder, Karin die Jüngste, das Geld war immer knapp. Seit 1969 arbeitet sie in dieser Fabrik. In der DDR hat der volkseigene Betrieb Hafeland 70% der Babynahrung hergestellt. Karin Höpfner war als gelernte Bankerin damals für die Finanzen zuständig. Nach der Wende sah sie Investoren kommen und gehen. Weil gegen Milupa und Hip kein Ankommen war, wurde die Produktion auf Dosensuppen und Eintöpfe umgestellt. Seit der niederländische Lebensmittelkonzern Streuk einstieg, ist Karin Höpfner Geschäftsführerin am Standort Delitz.
Es war auch dann, als die neuen Investoren kamen, ne, hatte man ja auch manchmal das Gefühl, naja, was die hier machen oder denen werden wir erst mal zeigen, wie es lang geht. So ungefähr hatte ich auch in der Verwandtschaft so mal so eine Bemerkung, na, ihr müsst erst mal arbeiten lernen. Und das hat mich natürlich sehr getroffen und da habe ich auch gesagt, also wir haben schon immer gearbeitet, leider nicht mit dem Erfolg wie auf der anderen Seite.
Die Maschinen waren veraltet, die Konkurrenz übermächtig, hunderte Mitarbeiter verloren ihre Arbeit. Nicht die neuen Chefs aus dem Westen, sondern Karin Höpfner war es, die mit denjenigen sprach, die gehen mussten.
Es war eine schwere Zeit. Du musstest praktisch denen, mit denen du jahrelang gearbeitet hast, musstest du sagen, es ist vorbei. Es war schwer. Bei jedem Abbau von Arbeitskräften war die menschliche Seite auch für mich sehr, sehr schwer.
Märkische Heide, märkischer Sand, singt des Märkers Freude, singt sein Heimatland, singt des Märkers Freude, singt sein Heimatland.
Steige hoch,
steige hoch, du roter Adler, hoch über Sumpf und Sand, hoch über dunkle Kiefernwälder, heul dir mein Brandenburger Land.
Heide, Sumpf und Sand waren nicht nur die Freude der Märker. Die Menschen im heutigen Brandenburg haben es immer schwer gehabt, seit Albrecht der Bär sich das Gebiet aneignete und es zum Bestandteil des Heiligen Römischen Reiches machte. Dieser 11. Juni 1157 gilt heute als Gründungsdatum der historischen Mark Brandenburg. 1945 nahmen die Russen alles mit, was sich auseinanderschrauben ließ. 1990 wickelte die Treuhand einen Großteil der Betriebe als nicht wettbewerbsfähig ab.
Es sind ja Zehntausende gewesen, die im Ruckzuck arbeitslos geworden sind. Teilweise hatten wir eine reale Arbeitslosigkeit von 50%. Und da einerseits neue Betriebe aufzubauen und die arbeitslosen Menschen auch wieder in Arbeit zu bringen, diese doppelte Herausforderung haben die 90er Jahre ganz stark charakterisiert.
Sagt der sozialdemokratische Wirtschaftsminister Albrecht Gerber. Arbeitslosigkeit führte zu Abwanderung. Vor allem junge Männer und Frauen verließen ihre Heimat und suchten ihr Glück im Westen. Doch viele blieben auch und versuchten zu retten, was zu retten war, und auf dem plötzlich eröffneten Weltmarkt zu bestehen.
Was geblieben ist, ist das PCK in Schwedt, die Raffinerie, aber heute natürlich gar nicht mehr vergleichbar mit den 90er Jahren, sondern ein wirklich moderner Standort. Auch BASF in Schwarzheide, schon immer ein Chemiestandort, seit 150 Jahren und seit 1990 eben durch die BASF weiterbetrieben. Also eine ganze Reihe von industriellen Kernen konnten wir schon erhalten.
Knapp 2,5 Millionen Einwohner hat Brandenburg heute. Davon lebt 1 Million im Einzugsgebiet von Berlin und der einzigen Großstadt und Landeshauptstadt Potsdam.
Wir haben neben den industriellen Kernen, von denen ich eben schon gesprochen habe, auch zum Beispiel eine völlig neue Branche hier im Land, nämlich die Luft- und Raumfahrt. Wir haben mit Rolls-Royce und MTU ganz wichtige Produktionsstandorte für Flugzeugtriebwerke ins Land holen können, wo viele tausend Menschen Arbeit finden, eine wichtige Zukunftsbranche.
Ganz im Nordosten Brandenburgs, in der Uckermark rund um Templin, bohrt die Zahnärztin Kerstin Finger am Backenzahn einer Patientin im Rentenalter herum. Und zwar in deren Wohnzimmer. Seit Jahren fährt Kerstin Finger über die Dörfer und besucht Patienten, die es aus eigener Kraft nicht mehr in ihre Templiner Praxis schaffen. Die Uckermark, an der Grenze zum Nachbarland Polen, so groß wie das Saarland, aber nur rund 120.000 Einwohner. 170.000 waren es noch, als die Mauer fiel. Die jungen Menschen gehen weg, die Alten bleiben zurück.
Wir müssen einfach auf andere Formen der Versorgung zurückgreifen. Und diese Mobilität muss sich irgendwie auch mal umkehren. Es muss die Leistung zum Bedürftigen und nicht der Bedürftige muss immer zur Leistung. Weil das können wir nicht schaffen. Es wird jetzt eine Übergangszeit geben und die ist eigentlich jetzt interessant. Und da muss es so Vermittler geben, die einfach sagen, ich helfe dir jetzt. Ja? Ich habe höchstens Sorge an den Punkten, wo wir wirklich darauf angewiesen sind, dass die Beziehungen untereinander gut sind. Und wenn die verbleiben, das für sich lösen und voneinander wissen und auch miteinander leben und nicht gegeneinander, dann ist mir da wirklich nicht bange.
Diese Eigenständigkeit, die selber anpackt, statt sich auf andere zu verlassen, die ist typisch brandenburgisch, meint Karin Höpfner, die tatkräftige Chefin von Streuk Foods in Beelitz. 50 Mitarbeiter von den ursprünglich 400 sind ihr geblieben. Mit denen stellt Karin Höpfner im Jahr 25 Millionen Dosen Suppe und Eintopf her. Dabei stand das Unternehmen 2004 zum zweiten Mal vor dem Aus, als der damalige Inhaber die Produktion nach Tschechien und Polen auslagerte, aus Kostengründen. Dank eines Vertrags mit Aldi Nord für eine Gulaschsuppe stieg damals der niederländische Familienbetrieb Streuk ein. Ein Rettungsring, der erst einmal trägt.
Ich habe ein gutes Gefühl, weil Herr Streuk ja auch die Preußen liebt, das Land Brandenburg und auch die Mentalität von uns, weil er immer sagt, ja, ihr kämpft und natürlich ist der Markt schwer, keine Frage. Und deshalb muss man jeden Tag sein Bestes geben. Das ist die Devise, ne? Ohne gute Arbeit jeden Tag ist das eben sonst nicht machbar. So, jetzt zeige ich Ihnen noch mal den großen Sterilisator. Der ist auch neu. Wir hatten mit dem ersten Investor einen.
Die neuen Länder, ein Rückblick auf die Jahre seit 1990. Heute Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern, Vanja Budde und Silke Hassemann berichteten. Morgen dann schauen wir nach Berlin und Sachsen-Anhalt.
Deutschlandradio Kultur. Das Feuilleton im Radio. 14 Uhr. Die Nachrichten.
Mit Thorsten Japs. Guten Tag. Abgasskandal bei VW. Verkehrsminister Dobrindt verspricht Aufklärung. In Wolfsburg beschäftigt sich das Präsidium des VW-Aufsichtsrats seit heute Vormittag mit dem Abgasskandal und seinen Folgen. Der Konzern hatte am Sonntag eingeräumt, die Abgaswerte von Dieselmodellen in den USA für Fahrzeugtests manipuliert zu haben. Verkehrsminister Dobrindt erklärte, die Bundesregierung wolle aktiv dafür sorgen, dass solche Manipulationen nicht mehr vorkommen.
Deutschlandradio Kultur. Feature.
Menschen ohne Strom.
Ein Feature von Dieter Jandt.
Das ist im Endeffekt kein Leben mehr ohne Strom.
Der war plötzlich weg. Ja, dann war er erstmal, dann musste ich mich erstmal drum kümmern. Und dann bin ich zu denen hin und dann wollten die sich nicht auf eine Ratenzahlung einlassen.
Zwei Männer mittleren Alters warten in einer Armenküche in der Düsseldorfer Altstadt. Die Stadtwerke haben ihnen den Strom abgestellt. Also verlassen sie lieber die Wohnung und halten sich tagsüber draußen auf.
so lange als möglich, damit überhaupt die Möglichkeit bestand, nicht nur die Decke anzugucken. Bei mir waren das ungefähr 2 Monate. Ich bin spät nach Hause gekommen. Im Sinne, und dann konnte ich mich direkt hinlegen, wenn es dunkel war. Kerzen habe ich mir nicht erlaubt. Das war mir zu riskant. Das Haus ist ein Altbau gewesen. Ja, ich kann nicht waschen, nicht duschen hier oder dergleichen. Muss ich halt draußen gehen zum Waschen und Duschen.
Man muss ja auch immer sauber sein. Man kann ja nicht für den haushaltsüblichen Gebrauch von Strom, den man ja seit Jahrzehnten hat, finde ich das von der Lebensqualität her, sag mal vom Minimum der Lebensqualität, finde ich eine unverhältnismäßig große Einbuße. Und das ist eigentlich ein Grundbedürfnis.
Bis jemandem der Strom abgestellt wird, vergeht eine ganze Weile. Eine Rechtsvorschrift gibt den Energielieferanten vor, wie sie mit säumigen Kunden zu verfahren haben. Auf eine erste Mahnung muss die Androhung einer Stromsperre folgen mit einer Frist von mindestens 4 Wochen. 3 Tage vor diesem Termin muss noch einmal auf die drohende Abschaltung hingewiesen werden. Außerdem kann eine Stromsperre erst ab 100 Euro Zahlungsrückstand erfolgen.
Rund 7.000 Düsseldorfer Haushalten wird jährlich der Strom abgestellt. Bundesweit über 300.000. Tendenz steigend.
Rechnet man nur 2 Personen pro Haushalt, dann sind hierzulande weit mehr als 500.000 Menschen zeitweilig ohne Strom. In einem der reichsten Länder der Welt.
Bei mir ist die Heizung der große Stromfresser gewesen. Nachtstromspeicher, wissen Sie, wie das aussieht? Nachtspeicher heißt auf der einen Seite, der Strom wird nachts gezogen und über Tag wird die Wärme abgegeben. So wie ich jetzt hier bin, würde die Wohnung jetzt warm werden, die Bude wird geheizt.
Nach Angaben des Statistischen Bundesamtes betrug der Anteil der Stromkosten am Nettoeinkommen im Jahre 1963 gerade mal 0,44%. 2008 waren es 2%.
Da muss ich hier die Armküche loben. Hier kann man sich einmal am Tag auch richtig satt essen. Also man kriegt ein Gericht und sogar Nachschlag. Dadurch spart man ja auch ein bisschen Geld ein. Am Wochenende ist eigentlich, wo ich dann zu Hause mal was koche. Also das versuche ich dann ein bisschen, weil das Kochen und Backofen verbraucht ja am meisten. Ne? Ich war streng genommen ganz ohne Strom erstmal nur einen Tag. Aber ich habe unten einen netten Nachbar und ich hatte eine Verlängerungsschnur. Hat man ja immer mal so im Haushalt für irgendwelche Sachen. Und da konnte ich die 2 Meter darunter an sein Fenster und er hat mir dann von seiner Steckdose für die nötigsten Sachen Strom gegeben, da für den Fernseher, ist klar, man will ja nicht nur, und dann für Licht und für den Kühlschrank.
Ja, überall, wie Sie sehen, haben sich jetzt alle Zähler abgesperrt. Bei uns in dem Haus sind Gott sei Dank noch die Zähler geblieben. In den anderen Häusern haben sie selbst die ausgebaut, damit nicht mehr angezapft werden kann.
Eine Vorortsiedlung bei Herford. Etwa 20 Häuser stehen im rechten Winkel zueinander, durch kleine Rasenflächen getrennt.
Die E.ON hat hier komplett, die kontrollieren wir jetzt alle paar Wochen, nicht mehr angezapft wird. Von der E.ON, die kommen hier, alle 2-3 Wochen kommen die jetzt raus und kontrollieren.
Im Herbst 2012 stellte der Energieversorger E.ON an 11 Mehrfamilienhäusern der Siedlung den Strom ab. In den Gebäuden seien massiv Zähler manipuliert worden.
Und das war in den Wintermonaten, das war im Dezember. Dadurch geht die Heizung nicht mehr, dann haben wir eine Woche ohne Heizung gesessen, weil E.ON den Strom einfach abgeschaltet hat. Und bei anderen Häusern noch viel länger nicht. Also jetzt hier, ich weiß nicht, welche die Hausnummer, weiß ich jetzt nicht aus dem Kopf, aber man schaut dann 4-5 Wochen ohne Heizung da gesessen.
Man habe offene und lose Kabel gefunden, verteidigt sich E.ON. Darum habe man auch aus Sicherheitsgründen handeln müssen.
Mit der gestiegenen Anzahl der Stromsperrungen nehmen auch die Fälle zu, in denen illegal Zähler überbrückt oder langsamer gestellt werden. Im Internet kursieren anonym Angebote, wie man durch Manipulationen die Kosten um 1/3 senken kann.
Da kommt schon mal ganz schnell zum Kurzschluss. Es schlägt Funken, das Ganze raucht. Im einfachsten Fall fliegt nur die Sicherung raus. Im schlimmsten Fall gibt es einen Kurzschluss, der direkt auf den Manipulateur einwirkt und dann sein Leib und Leben gefährden kann.
Jürgen Meiner, Leiter des Messwesens beim Freiburger Energieversorger Badenova.
höchst gefährlich, weil auch hier nur die Anlage durch die Vorsicherung abgesichert ist. Das heißt, höchste Ströme fließen hier. Dann kann es nicht nur zum Kurzschluss kommen, sondern es kann zum Brand kommen. Unter Umständen nicht sofort, sondern erst nach einiger Zeit, nach Wochen, nach Monaten, vielleicht erst nach Jahren. Da bilden sich einfach höhere Widerstände, Übergangswiderstände, und dann kann es im schlimmsten Fall zum Brand kommen. Und dann sind natürlich alle Hausbewohner gefährdet.
Ohne Strom, das geht doch gar nicht. Man braucht doch Strom für Eiswasser, man muss ja duschen gehen und Licht abends in der Wohnung haben. Das ist doch für mich nochmal, also ich kann es mir nicht vorstellen. Ich habe es auch Gott sei Dank noch nicht so gehabt, dass bei mir der Strom abgeschaltet wurde. Ja, ohne Strom, da lebst du ja wie im 17. Jahrhundert, da geht ja gar nichts mehr. Mit der Kerze und Buch lesen, das kann man vielleicht mal 2 Tage machen, aber dann muss auch gut sein. Und das ist vielleicht beim Camping, aber nicht zu Hause.
Ich selber habe Strom gehabt. Bei mir wurde nichts manipuliert und nichts gefunden dabei, und ich habe durchgehend Strom gehabt.
Ein Albaner in der ersten Etage eines der Häuser. Er zeigt auf ein Gebäude gegenüber. Dort habe man eine türkische Familie im Erdgeschoss ungerechtfertigterweise vom Netz genommen. Niemand ist zu Hause.
Die Familie war ja vor kurzem eigentlich eingezogen und hatte leider den Pech, dass da der Zeller schon vorher manipuliert war und die Familie überhaupt nichts bekannt, weil die Familie, wie gesagt, zahlt ja regelmäßig Strom, Miete und alles. Das ist eigentlich die ruhigste Familie hier sozusagen.
Soweit man das überhaupt feststellen kann, was sind denn die Motive, haben wir festgestellt, dass es überhaupt keine sozialen Notlagen sind, die dazu führen, dass jemand Zähler manipuliert, Strom klaut.
Roland Weiß, Leiter der Unternehmenskommunikation bei der Badenova.
Es ist meistens von jemandem dann, der einfach ein gewisses technisches, ein laienhaftes oder halbamateurhaftes technisches Verständnis hat und ein gewisses kriminelle Energien natürlich, und der dann sagt, Mensch, da weiß ich was, da kann ich was, auf die Art und Weise besorge ich mir günstig Strom. Ist aber selten dann derjenige, der ihn nicht bezahlen könnte.
Im Jahre 2012 wurde in Freiburg 800 Haushalten der Strom abgestellt, weil nach Mahnung und Sperrandrohung die Rechnungen weiter offen blieben. Das ist ein Anstieg von 29% gegenüber dem Jahr zuvor.
Es kann durchaus sein, ein Fall, dass ein begabter Bastler seiner Oma einen Gefallen tut. Der weiß genau, die hat nicht viel Geld und in ihrem Keller ist der Stromzähler, und der macht mal, ohne dass die Oma genau weiß, was da passiert, Manipulationen am Zähler. Wir können dann nicht die Oma haftbar machen, obwohl es ihr Zähler war.
Zurück nach Herford. Die türkische Familie, der plötzlich der Strom abgeschaltet wurde, ist zu Hause. Die Mutter sitzt im Wohnzimmer und redet sich in Rage.
Das war sehr schlimm. Also meine Kinder haben die ganze Zeit geheult und die dachten, dass wir keinen Strom mehr haben werden. Und die haben richtig, wirklich geheult. Wir haben zwar Lichtblick und so angerufen, aber die konnten ja auch nichts weitermachen, weil das läuft ja alles über E.ON.
Mixen Sie Ihren Strom selbst aus Energiequellen Ihrer Wahl. E.ON Mixpower ab Herbst 2001. E.ON. Neue Energie.
Lichtblick ist der Stromversorger der Familie. E.ON betreibt das Netz. Als dem Unternehmen die manipulierten Zähler in der Siedlung auffielen, kappte E.ON die Leitungen auch bei Haushalten, die ihre Rechnungen beim Stromversorger bezahlt hatten.
Die Familie vermutet, dass der Vormieter den Zähler manipuliert habe. Aber nachweisen lässt sich das nicht. Sie jedenfalls seien das nicht gewesen, versichert der Mann und zuckt mit den Schultern.
Um 12 Uhr hat mein Mann gesagt, dass wir irgendwie keinen Strom mehr haben und dass sie da unten irgendwas machen. Er hat die Tür aufgemacht, er hat geklingelt, die haben geklingelt, 3 Männer waren das von E.ON. Dann sind die runtergegangen, haben gesagt, dass sie damit gespielt haben mit Zähler, und haben die alle einfach abgestellt. Und ich habe gesagt, ich habe 2 Kinder zu Hause und ich habe Nachtschicht. Ich muss essen, ich habe noch gar nicht gefrühstückt, habe ich gesagt, weil ich gerade aus dem Bett gekommen bin. Die haben das einfach alle abgestellt.
Wenn Energieversorger und Netzbetreiber 2 verschiedene Unternehmen sind, kann es leicht zu Unstimmigkeiten kommen. Oft kommunizieren beide nur unzulänglich oder gar nicht miteinander. Und das Problem bleibt beim Stromkunden.
Am nächsten Tag wird ein neuer Zähler angebracht. Zumindest bei ihr.
In Haus Nummer 12 haben die ganz oben, 3. Obergeschoss, immer noch keinen Strom.
Hier sehen wir jetzt einen Fall, wie versucht wurde zu manipulieren. Sieht man ganz klar hier an diesen Rauch- und Schmorspuren.
Jürgen Meiner von der Badenova am Beispiel einer im Keller angezapften Stromleitung.
Hier wurde einfach versucht zu überbrücken und das scheint nicht ganz fachmännisch gelungen zu sein. Das heißt, auch hier hat es Funkenstrahlung gegeben. Mit Sicherheit auch einen Kurzschluss. Ob dem entsprechenden Manipulateur hier was passiert ist, kann ich nicht sagen.
Ein älteres Ehepaar. Die beiden haben immer wieder Mühe, die monatliche Stromrechnung zu zahlen, auch wenn die Kinder mittlerweile aus dem Haus sind.
Wir sind noch vor 3-4 Jahren waren wir noch zu viert hier in der Wohnung. Und wir haben jetzt die gleiche mit 2 Personen, die gleiche hohe Rechnung.
Die meisten Menschen denken darüber nach, Strom zu sparen. Viele üben wirklich Verzicht. Sie backen weniger Kuchen, nehmen dem Kind das TV-Gerät aus seinem Zimmer. Der Computer wird nur noch angestellt, wenn es wirklich nötig ist. Und die Mutter geht mit noch nicht ganz trockenen Haaren aus dem Haus, anstatt den Föhn zu benutzen. Kleinigkeiten, die helfen sollen, das Geld beisammen zu halten.
Waschmaschine in der Wärme jetzt weniger zu waschen. Da sparen wir schon mal ein bisschen. Wir brauchen nicht mehr so viel zu waschen.
Keine halben Maschinen waschen. Also das müssen schon voll sein.
Das hat die Kühlschränke mehr verlaufen, die Tag und Nacht. Ein Kühlschrank, wir haben 2, einen am Balkon noch. Da tun wir die ganzen Getränke rein. Jetzt haben wir, weil momentan nichts drin ist, haben wir den ausgeschaltet. Ja.
Der andere ist also hauptsächlich im Betrieb, weil Lebensmittel drin sind und so weiter. Ja, die Lampen immer hinterher ausmachen, wenn man im Raum war. Das muss sein, Sparlampen haben wir auch.
Aber Licht aus, wenn ich Fernseher gucke, bevor sagt, ja, wie sitzt denn dunkel, macht er an, ich brauche doch nicht, der Fernseher läuft aus, also mich hell genug, ne? Ja.
Das stimmt.
Meine Frau hat schon öfters die Lampe an, wenn sie Fernseher guckt.
Eine Produktion des Südwestrundfunks 2014.